Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open sind vorbei, auch das für die Spieler, die dort bei der Quali gespielt haben bzw. ins Hauptfeld gekommen sind und jenseits der Top 50 stehen. Jetzt beginnt wieder der Grind auf der Challenger Tour und auch die Challenger Corner ist wieder zurück 2026. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, mit dabei wieder der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Es wurde Zeit, dass die Challenger-Saison mal wieder richtig losgeht, oder? Wir sind immer noch nicht nach Noumea gekommen.
Ja, es scheitert an dir. Du musst immer nach Melbourne und dann sagst du, dann hast du vorher keine Zeit. Ja, und ich sage immer, es muss eigentlich nur Noumea, ist eigentlich das wahre Ziel. Ja. Und naja, ich gebe zu, ich habe zurzeit da auch nicht so viel Zeit dafür, aber wir machen das noch,
Ja, in diesem Leben machen wir es auf jeden Fall noch. Wir sprechen über das Challenger-Turnier, das letzte Woche in Koblenz stattgefunden hat. Mhm. Und bevor wir dann jetzt auch in die Interviews reingehen, wenn wir einfach mal auf das Draw gucken, können wir sagen oder können wir sehen, von welcher Wichtigkeit das dieses Turnier für das deutsche Tennis ist. Weil Wildcards gab es für Neils MacDonald, Max Schönhaus, Diego de Dura. Durch die Quali haben sich Leute wie Liam Gavrilidis oder Max Rehberg durchgespielt. Henry Squire war mit dabei, Rudi Mollecker etc. Das ist, wir kommen gleich auf ein Interview mit den beiden Turnierdirektorinnen, das ist einfach ein unglaublich essentieller Teil für die deutschen Nachwuchsspieler, hier Weltranglistenpunkte zu sammeln und vor allen Dingen dann ja auch Matches zu sammeln auf diesem Niveau.
Ja, und es ist der Start in die Challenger-Saison in Deutschland. Ne? Also wir hatten zu Beginn ja schon ein Turnier in Cadolzburg, ITF-Turnier. Wir haben das Traditionsturnier da in Nussloch. Beide auf Teppich, die ja stattfinden, haben wir in der Vergangenheit ja auch schon berichtet. Letztes Jahr hat Justin Engel beispielsweise ja in Cadolzburg gewonnen gehabt. Jetzt diese Woche ist auch nochmal ein ITF in Oberhaching. Aber Challenger-technisch eben das erste. Und man darf auch nicht vergessen, danach ist ein sehr, sehr langes Break. Ne? Danach geht es erst wieder in Bad Rappenau weiter. Juni. Ja, und das ist also eins von, ich glaube, dieses Jahr insgesamt 7 Challenger-Turnieren, die wir in Deutschland haben. Und du hast es schon gesagt, ich glaube, wir hatten 13 deutsche Spieler im Hauptfeld. Und dass die natürlich dann in Koblenz auch noch so gut performt haben, nämlich da auch dann 3 unter die letzten 4 kamen, das kam dann natürlich dann auch noch sehr positiv mit hinzu.
Auf jeden Fall kam das positiv mit dazu. Wir hören mal rein in das Interview mit den beiden Turnierdirektorinnen Birgit Bach und Johanna Strelo. Da erfahren wir dann auch, dass sie so ein kleines bisschen wie die Jungfrauen zum Kinder gekommen sind zu diesem Turnier und über die Schwierigkeiten beziehungsweise über eine Ausrichtung für das nächste Jahr. Da hören wir jetzt mal rein in das Interview mit den beiden Turnierdirektorinnen.
Also Samstagnachmittag bei den Koblenz Tennis Open und ich habe die beiden Turnierdirektorinnen vor mir, Johanna Strelo und Birgit Bach, und würden natürlich gerne nochmal vielleicht ein kleines Fazit ziehen und beginne hier vielleicht mal mit Frau Bach. Es ist Samstag, das ist immer so ein guter Tag, Halbfinaltag. Wie fällt vielleicht ein erstes kurzes Fazit des Turniers aus?
Ja, in dem Sinne fühlen wir uns erstmal total wohl in Koblenz, so wohl, wie man sich fühlen kann nach 6 Wochen, und halt sind auch sehr froh über das Turnier. Also A, über die Spieler, die angetreten sind, B, über die Partner und Sponsoren, die wir dabei haben, auch über die Zuschauer, die gekommen sind, trotz der Kurzfristigkeit der Durchführung des Turniers. Also rundum sind wir, glaube ich, erstmal recht glücklich.
Das ist schon mal sehr positiv. Jetzt habt ihr schon gesagt, es ist relativ kurzfristig gewesen. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz skizzieren, wann es dazu kam, dass ihr dieses Turnier übernommen habt. Das ist, glaube ich, inzwischen die 7. oder 8. Ausgabe. Es ist der 3. Turnierveranstalter, der das jetzt hier macht. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wie ihr dazu gekommen seid und wie der ganze Ablauf dann vielleicht im Vorfeld eben war.
Ja. Wir haben am 1.12. offiziell dieses Turnier übernommen. Das heißt also vor ziemlich genau 8 Wochen. Jetzt habe ich schon selber gesagt, übernommen, das mag ich eigentlich gar nicht, weil da kann man gar nicht von übernehmen eigentlich reden, denn das Einzige, was hier gleich geblieben ist, ist der Ort. Wir haben uns bewusst, also erst zwangsläufig und dann bewusst, für ein komplett neues Branding entschieden. Es ist ein neuer Name. Vorher waren es die Koblenz Open, jetzt sind es die Koblenz Tennis Open. Ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Komplett neues Design, neue Website, alles neu. Und ja, wenn man bedenkt, dass es generell schier unmöglich ist, in 8 Wochen ein Turnier dieser Art komplett aus dem Boden zu stampfen. Deswegen mag ich auch nicht sagen, wir haben es übernommen, sondern weil wir halt alles neu gemacht haben. Dann erschwerend noch 2 Wochen Weihnachten und Silvester dazukommen. Keinen einzigen Partner im Vorfeld gehabt zu haben, weil wir auf keine bestehenden Verträge oder so zurückgreifen konnten. Nennen wir uns jetzt selber die Queens of Magic. Und natürlich gibt's viele Herausforderungen, die wir hier hatten oder haben. Aber ja, wie wir dazu gekommen sind, wir wurden tatsächlich, also wir haben uns nicht darauf beworben oder irgendwas. Wir haben von einem Partner von uns erfahren, dass die Zukunft dieses Turniers hier in Koblenz ziemlich wackelig ist, dass niemand so richtig weiß, ob es weiterhin stattfinden wird oder nicht. Und dann sind wir in den Austausch gegangen mit dem vorherigen Veranstalter, konnten uns da aber nicht einigen. Und dann war das eigentlich für uns erstmal wieder ad acta gelegt, weil es ist nicht so gewesen, als hätten wir jetzt nicht viele andere Projekte gehabt. Aber nicht zuletzt kam dann die Stadt Koblenz auf uns zu, die dieses Turnier halt auch unbedingt halten wollten. Und natürlich auch, also es ist auch ein sehr wichtiges Turnier ja auch für den deutschen Tennissport. Und dann haben Frau Bach und ich uns in die Augen geschaut und wir wissen, wozu wir imstande sind. Und haben beide gesagt, uns gegenseitig gefragt, können wir das schaffen? Wir wussten, dass es eine Mammutaufgabe wird, aber haben uns der Mammutaufgabe ja angenommen. Ja, und dann ging es offiziell zum 1.12. los. Und wir kommen ja nicht selbst aus Koblenz. Wir waren auch vorher noch nie in Koblenz. Und dann standen wir hier am 1. Dezember und ich dachte mir so, ja.
Nett hier.
Nett. Ich kenne niemanden. Das ist also die Halle, wo jetzt unser Turnier stattfindet. Ja, aber dank der Unterstützung hier vor Ort konnten wir dann relativ schnell, also 8 Wochen sind ja generell schon keine Zeit, aber dann auch wirklich sehr, sehr schnell gute Kontakte knüpfen. Wir wurden unfassbar gut hier supported und unterstützt von der Stadt, von den Locals, von den Helfern und in ein bestehendes Netzwerk natürlich eines jeden Einzelnen irgendwie mit reingenommen. Hatten natürlich Altlasten der vorherigen Veranstalter auszugleichen, haben uns denen aber, glaube ich, ganz gut angenommen. Und jetzt nach nur 8 Wochen können wir sagen, dass wir uns irgendwie trotzdem schon selber hier wie zu Hause fühlen, so ein bisschen. Also wir sind ja jetzt mehr oder weniger hier eingezogen für diese Zeit. Und ja, sind trotz der ganzen Herausforderungen froh, dass wir das machen und bereuen es nicht, auch wenn es viel Verantwortung mit sich trägt.
Vielleicht könnt ihr noch ganz kurz noch sagen, ihr glaubt, ihr habt eine Eventagentur aus Leipzig, oder?
Genau. Wir sind aus Leipzig. Wir haben und also wir treten hier als Veranstalter mit unserer Agentur The Noir Line auf. Das ist eine Marketing- und Eventagentur. Und wir haben uns eigentlich spezialisiert auf Branding und Events im Bereich Social and Lifestyle und Sports. Und das heißt also, unser Kerngeschäft sind so Side-Events rund um diese Turniere, also auch natürlich Tennisturniere dieser Art, aber wir haben häufig die Frage gestellt bekommen, für welche Zielgruppe ist dieses Turnier denn geeignet? Ist es denn nur für jemanden spannend, der auch selber Tennis spielt oder Tennis begeistert ist? Und da steigt unsere Kernkompetenz dann ein, also wenn wir dann genügend Zeit hätten, dass wir sagen, nee, eben nicht, wir wollen die Zielgruppe erweitern, ausdehnen, einfach das Turnier so veranstalten oder gestalten durch verschiedene Rahmen, Programmpunkte, dass es halt für viele Menschen attraktiv ist und dass damit auch der Tennissport an sich natürlich für die breitere Masse zugänglich wird.
Mhm. Nichtsdestotrotz, was ist euer Bezug zum Tennis? Spielt ihr selber, also ihr habt schon gesagt, oder mit ehemaligen Turnieren schon Erfahrungen gesammelt, eben diese Side-Events auch zu machen und ja, vielleicht seid ihr auch mal selber auf dem Court oder so. Selber schon mal einen Schläger in der Hand gehabt? Wie schaut's aus?
Ja, also ich spiele selbst sozusagen noch aktiv, spiele seit jungen Jahren in dem Sinne Tennis, auch mittlerweile dann Damen 30. Können wir ja auch gerne allen mitteilen, ja, ist ja kein Geheimnis. Ne? Auch wenn ich mich fühle wie 28, steht es halt nicht mehr im Geburtsdatum drinne. Von daher, und ich mache seit 10 Jahren die Leipzig Open als ITF-Damen-Tennisturnier und habe damals auch den Fed Cup in Leipzig betreut. Von daher können wir, glaube ich, auf eine gute Erfahrung zurückblicken, weil wir halt genau das halt auch bereits in Leipzig machen, ne? Diese Verbindung aus nationalem und internationalem Sport und das noch in Kombination mit guten Side-Events, dass wir dort eigentlich ein Konstrukt haben, was sehr gut funktioniert, was für alle toll ist und was wir auch gerne dann in Koblenz einführen möchten, ne? Dass wirklich die breite Masse hier abgeholt wird. Bei Frau Stredo können wir sagen, heute, ne, am Halbfinalsamstag oder Finaldoppelsamstag, wie man es gerne bezeichnen möchte, hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Tennisplatz gestanden mit einem Schläger in der Hand. Und mit keinem geringeren als Max Schönhaus.
Ja,
auch wichtig, ja. Also es ist nicht so, als würde...
Michael überhaupt erst dahin gebracht.
Wir haben hier nicht unten angefangen, sondern direkt ganz oben, ja. Andere von uns haben mit älteren Trainern angefangen, manche mit jüngeren.
Ja.
Naja, was soll man dazu sagen?
Ich bin schon ganz froh, dass es...
ja.
Was waren die Highlights für euch die Woche?
Ach naja, es gibt eigentlich gefühlt bei jeder Tag ein Highlight, ne? Ist immer so schwierig zu sagen, was es im Konkreten war. Wir haben am Sonntag ja mit einem Familiensonntag angefangen. Das war erstmal total schön, wenn man die Halle sieht mit vielen Kindern und also oder Familien grundsätzlich, aber wie auch kleine Kinderaugen funkeln, wenn sie dann tatsächlich mal so einen Tennisprofi vor sich sehen und dann vielleicht auch nicht mutig genug sind, hinzugehen für ein Autogramm und dann aber auch einen Spieler oder halt auch ganz besonders Philipp Petschner, der hier vor Ort war, dann hingeht und sagt, da möchtest du ein Foto mit mir haben, möchtest du eine Unterschrift haben und man einfach dieses Glänzen in den Kinderaugen sieht. Dann haben wir den Vereinstag gehabt am Dienstag. Über 100 Vereine aus der Region haben diese Chance genutzt, sich die Koblenz Tennis Open anzuschauen. Und das war auch toll, ne? Also am Dienstag eine volle Halle zu haben. Und am Dienstag fast 1500 Zuschauer hier drin. Das ist schon schön. Mittwoch hatten wir das Glück, kurzfristig noch einen Wirtschaftsabend mit einem schönen Panel zu machen, wo man einfach dann die lokale Wirtschaft auch mal kennengelernt hat. In unserem Fall reden wir immer noch von Kennenlernen, weil wir kennen tun wir immer noch gern, gefühlt. Von daher, das war auch total schön. Und jetzt sind wir im Finalwochenende. Morgen kommt das Prinzenpaar der Stadt Koblenz. Und dann ist aber halt auch die Woche schon wieder rum. Und man hatte da unzählige Highlights. Ja.
Dann ist die Woche schon wieder um und natürlich die abschließende Frage, die wichtige, die auch die Tennis-Fans natürlich interessiert. Kommt ihr wieder nächstes Jahr und wird es die Koblenz Tennis Open nächsten Jahr dann auch wieder geben? Könnt ihr dazu schon was sagen?
Ja, wir wissen, dass diese Frage interessiert hier alle brennend und ehrlich gesagt interessiert diese Frage uns auch brennend, weil aktuell können wir darauf einfach keine Antwort geben. Wir fänden es sehr, sehr schön, wieder hier zu sein und wir haben sehr, sehr viele Learnings in dem Jahr jetzt schon ziehen können, sehen auch viel Potenzial, welches man mit genügend Vorlaufzeit heben könnte. Also ich glaube, wir würden auch beide jetzt sagen, wir würden das nie wieder in 8 Wochen machen. Also wenn wir rausgehen und die Leute fragen, dann sagen, würden wahrscheinlich alle sagen, Wahnsinn, schön, alles super oder viele. Also so ist ja jedenfalls das Feedback, was wir jetzt schon gehört haben. Es wäre schade, diese Learnings nicht nicht zu nutzen jetzt fürs nächste Jahr. Aber leider muss man natürlich auch trotzdem sagen, das ist auch letztendlich dann auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ob das Sinn macht oder nicht. Deswegen können wir da jetzt einfach gerade noch keine Auskunft geben, außer dass es für uns also nicht nur für die Region schade wäre, sondern auch für uns schade wäre, wenn es nicht weitergeht.
Drücken wir euch die Daumen auf jeden Fall und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr hier an selber Stelle nochmal sehen.
Genau.
Alles klar. Vielen Dank, ja.
Danke dir. Danke.
Sie wollen sich noch nicht festlegen, ob es nächstes Jahr ein Turnier in Koblenz geben wird. Wir haben es eben schon vor dem Interview gesagt, es wäre einfach unglaublich wichtig für das deutsche Nachwuchstennis oder für das Tennis dann auch in der zweiten Reihe. Wir sprechen gleich noch über jemanden wie Tom Gentsch, der hier dann natürlich die Chance genutzt hat bei diesem Turnier.
Ja, also dieses Turnier in Koblenz, schwierig. Man muss sagen, schwierig. Es sind inzwischen die dritten Organisatoren, die da dran sind. In dem Fall, ja, Sie haben es gesagt, war es sehr, sehr kurzfristig. 6-8 Wochen vorher, das ist natürlich im Endeffekt ein Wahnsinn, um da so ein Event in dieser Größenordnung dann doch da auch wirklich auf die Beine stellen zu können. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es war die 7. oder 8. Jahr, was Koblenz dieses Challenger-Turnier schon ausrichtet. Das heißt, man hat natürlich schon einen gewissen Stamm, die Grundstruktur, die stimmt. Es unterscheidet sich auch von den anderen Challenger-Turnieren in Deutschland oder überhaupt eigentlich, muss man sagen, von einigen überhaupt auf der Tour, denn sie findet eben in der Arena statt. Ne? Also es wird alles neu verlegt. Es ist nicht irgendwie in einem Club, in einem Verein, so wie das eben bei vielen Turnieren ja auch der Fall ist. Und naja, also da hat man dann auch schon gesehen, da gab es dann die ein oder anderen Feinheiten. Es wurde da eben auf einem neuen Rebound-Ace-Belag da gespielt, auch mit Wunschfarbe, die man da, glaube ich, dann auch auswählen darf. Also in dem Fall ist das dann rot gewesen, oder diese Rot-Orange, ja, was dann auch ein bisschen so ein Markenzeichen war, sich abgesetzt hat von den anderen Turnieren, die eben hauptsächlich dann auf blauem Untergrund stattfinden. Ja gut, das alles kostet natürlich, glaube ich, auch 2,50 Mark. Und dann ist natürlich am Ende, wie Sie auch gesagt haben, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ne? Also was bleibt am Ende unterm Strich über? Und ich glaube, da scheinen sich halt in der Vergangenheit schon einige ziemlich schwer getan zu haben. Und deshalb, ja, muss man da schon ein bisschen skeptisch sein. Und man kann ihnen natürlich dann nur Glück wünschen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Aber es scheint halt eine ziemliche Herausforderung zu sein. Auch zuschauertechnisch war es jetzt nicht bummvoll. Ne? Das hat natürlich, denke ich, auch was damit zu tun, dass eben der Vorlauf natürlich gefehlt hat. Aber das ist ja auch so ein Thema. Challenger-Turniere, wo finden sie statt? Ne? Also die Stadt darf im Endeffekt nicht zu viel Konkurrenz bieten. Also wie in der Stadt in München oder Hamburg oder so, geht das ja im Endeffekt unter. Ne? Da gehen ja teilweise die ATP-Events schon unter. Und deshalb ist Koblenz eigentlich nicht verkehrt, aber vielleicht auch schon wieder zu groß. Ich weiß es nicht. Ne? Also da bin ich in Koblenz natürlich nicht genau genug dran. Aber in der Vergangenheit war es zum Beispiel so, dass ein Spieler wie Benjamin Hassan oder so, der aus der Region kommt, der hat natürlich schon alleine sehr, sehr viele Fans auch und Leute da zum Tennis gebracht, und so einer fehlt dann natürlich auch. Das hat auch was mit dem Termin zu tun. Ne? Es ist Davis Cup Konkurrenz, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also auch da muss man sich vielleicht Gedanken machen, ist es der richtige Termin? Ja, also ich glaube, es gibt einige Fragezeichen, aber wir können Ihnen nur wirklich Glück wünschen und hoffen, dass es auf jeden Fall irgendwie weitergeht in Koblenz, denn die Wichtigkeit, die hast du schon jetzt mehrfach unterstrichen.
Ja, also die Daumen sind gedrückt für das Turnier 2027, aber sprechen wir jetzt mal über das Turnier 2026, weil das hatte sportlich einiges zu bieten. Zdeněk Gola aus Tschechien war an 1 gesetzt, Dan Adet aus Frankreich an 2. Die beiden haben mit dem Turnier am Ende nichts zu tun gehabt. Im Halbfinale stand jemand, der letztes Jahr die French Open bei den Junioren gewonnen hat und jetzt das Ende oder das Jahresende unter den Top 10 verbracht hat, um dann auch Wildcards für Challenger zu bekommen, um Wildcards als Junior für das Junior Acceleration Program zu bekommen. Das war jetzt diesmal nicht nötig, hat eine Wildcard vom Veranstalter bekommen, Max Schönhaus. Max Schönhaus kam hier ins Finale und er hat tatsächlich sehr routinierte Gegner unter anderem auch geschlagen. Mika Petkovic, einen aus einer ähnlichen Altersklasse wie er, in der ersten Runde. Patrick Zaray dann in der zweiten Runde, 6-3, 6-4, das fand ich sehr beeindruckend, das Match habe ich auch gesehen. Dann Keiichi Uchida, da hat er sich, nachdem er den zweiten Satz eher etwas vielleicht unnötig verloren hat, hat er sich in 3 Sätzen durchgesetzt und verlor dann gegen Pavel Kotov mit 4-6, 0-6. Das ist der spätere Sieger. Und Max Schönhaus hast du dann auch im Interview getroffen und er war dann auch recht offen, was das Interview anging.
Max Schönhaus ist da. Max, gerade eine Niederlage gegen Pavel Kotov. Nichtsdestotrotz, glaube ich, eine tolle Woche gehabt hier. Vielleicht erstmal über das Match heute. Es hat den Unterschied ausgemacht gegen einen, glaube ich, erfahrenen Spieler. Also ich finde trotzdem, dass er wirklich sehr, sehr erfahren und erwachsen gespielt hat heute. Ich habe versucht, trotzdem mein Spiel auf den Platz zu bekommen. Ich fand trotzdem, dass es ein gutes Match war, auch wenn es der Score jetzt nicht unbedingt wiedergibt. Und ja, wir hatten einen klaren Matchplan, den haben wir versucht zu verfolgen. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier und da vielleicht ein paar Bälle mehr reinspielen hätte können oder ja, bisschen die Aufschlagquote hätte ich beim ersten höher halten können, aber da hat er mir auch tatsächlich wenig Möglichkeiten gegeben, wieder zurück ins Match zu finden. Und ich denke, das macht einfach so einen Unterschied dann auch, wenn du auf der anderen Seite so einen erfahrenen Spieler hast.
Ich habe schon gesagt, nichtsdestotrotz, Halbfinale, erstes Challenger-Halbfinale. Also ich glaube, man kann mit einem positiven Gefühl dieses Turnier verlassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mich erfreut es echt, dass ich diesen kleinen Meilenstein irgendwo auch auf diesem Level früh im Jahr bekommen habe oder erspielt habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich dieses Jahr noch erreichen kann. Und ja, man zeigt auf jeden Fall, dass die Sachen, an denen wir arbeiten, sich auch lohnen oder die richtigen Sachen sind. Natürlich war es in der ersten Runde auch ein sehr, sehr toughes Match gegen Mika, wo er zum Match serviert. Also das Turnier hätte auch anders ausgehen können. Aber ich denke, dass ich mich trotzdem relativ gut belohnt habe für eine gute Woche und dann auch, wenn man es so sehen will, für eine gute Preseason, die ich dann Anfang des Jahres oder letztes Jahr hatte. Und genau, jetzt geht's weiter.
Du hast ein bisschen vielleicht zu dem Turnier hier, weiß gar nicht, wie oft du hier schon warst. Wie sind die Eindrücke? Es ist hier wieder, sind neue Veranstalter hier mit dabei. Wie fällt das allgemeine Fazit auch von der Turnierlandschaft her vielleicht für dich aus?
Mega tatsächlich. Ich hatte leider nur die Chance, letztes Jahr einmal zu spielen und dieses Jahr, also erst zweimal dabei gewesen. Aber immer wieder, wenn ich hierher komme, freue ich mich mega. Ich finde die Anlage einfach unglaublich. Riesenarena, mega viele Zuschauer, einfach viele Leute, die es auch einfach, ja, die Lust drauf haben, Tennis zu sehen. Und die Organisation drumherum, ich meine, du hast alles hier in Koblenz. Du hast maximal, ich glaube, das weiteste vom Hotel ist 8 Minuten von hier. Mhm. Du hast mega Shuttles. Auch wenn du mit dem eigenen Auto da ist, ist alles easy, entspannt. Und ja, auch einfach diese Organisation macht es den Spielern echt einfach. Du hast die Trainingsanlage beim Verband, wo du eigentlich immer einen Platz bekommst. Du hast hier 2 wundervolle Matchcourts mit einfach riesiger Tribüne drumherum. Und ich denke, dass das auch einfach so ein bisschen das Challenger ausmacht hier in Koblenz.
Du hast eine Wildcard bekommen. Wann hast du das erfahren?
Ja, ich glaube tatsächlich Anfang des Jahres. Mhm. Ich glaube, als wir so ein bisschen in die Turnierplanung reingegangen sind, dann auch mit dem DTB abgestimmt. Aber das hat viel tatsächlich von zu Hause aus mein Trainer gemacht, Björn Simon. Mhm. Und genau, der hat relativ schnell erfahren, glaube ich, und mir ist dann gesagt. Und ja, natürlich da auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Sowas ist immer was richtig Tolles. Der DTB gibt da den jungen Spielern oder auch generell Spielern die Möglichkeit, einfach diese Turniere zu spielen. Auf jeden Fall da auf jeden Fall nochmal danke. Und ja.
Eine Besonderheit gab es, was vielleicht einigen aufgefallen ist. Der Court ist orange-rot, ich weiß es gar nicht. Die meisten Courts sind inzwischen tatsächlich eher blau, oder muss man eigentlich sagen, ist das für euch jetzt irgendwie ein Unterschied, wenn ihr auf dem Platz seid?
Ja, ich finde tatsächlich, dass es jetzt mal abgesehen von der Farbe immer ein bisschen Unterschied hier ist, da es einfach jedes Jahr neu gemacht wird. Das ist der Unterschied zu anderen Challengern oder auch Futuren oder ADPs. Die Courts stehen einfach die ganze Zeit schon und hier wird jedes Jahr der Platz neu gemacht. Ich finde es tatsächlich relativ cool. Es sieht relativ cool aus. Ich habe, glaube ich, gesehen, einmal im Livestream ist es ein bisschen schwierig, den Ball zu verfolgen. aber nee, uns hat jetzt nicht irgendwie groß was ausgemacht, sondern eher so ein bisschen gefreut, mal was anderes, was Cooles. Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, Ende letzte Saison, müssen natürlich noch mal ein bisschen kurz vielleicht über letzte Saison sprechen. War natürlich, glaube ich, ein mega Jahr für dich. Die Erfolge natürlich bei den Junior Grand Slams. Dann natürlich aber auch das ITF Juniors Final, das du gewonnen hast als erster Deutscher überhaupt, der das geschafft hat. Noch ein bisschen, ja, hat sich das schon alles reflektiert? Ist das alles schon angekommen? Wie hast du auch Weihnachten und sowas verbracht, wo man da vielleicht zum ersten Mal ein bisschen runtergekommen ist und das so ein bisschen, ja, sich wieder ins Gedächtnis gerufen hat?
Ja, natürlich. Mega Jahr letztes Jahr gespielt. Ein bisschen gewechselt zwischen den Junioren und zwischen den Herren. Junioren dann sehr, sehr gut rausgespielt und die Herren dann am Ende auch. Meinen ersten Future-Titel und meinen ersten 25.000er-Titel geholt. Deswegen, also Ende letzten Jahres, wenn du dann auch das Finale mit den French Open gegen Nisi oder irgendwie in Wimbledon das Halbfinale mitnimmst, das war schon ein mega, mega cooles Jahr. Ende des Jahres, so Weihnachten rum, habe ich tatsächlich viel mit meiner Familie verbracht. Da gehe ich eigentlich immer hin, wenn ich Zeit finde, immer wieder nach Hause, versuche so viel Zeit wie möglich zu verbringen mit denen. Das beruhigt einen so ein bisschen und erdet einen. Und ja, dann dieses Jahr freue ich mich extrem auf mein erstes Jahr so voll auf der Herrentour. Schauen wir mal, was dieses Jahr noch so geht. Aber ja, also das Jahr ist noch lang von jetzt an. Und genau, freue ich mich auf jeden Fall riesig.
Konntest du anhand deiner Juniorenkarriere vielleicht schon so einen Favorit im Bereich der Grand Slam Turniere auch schon feststellen? Eins, wo du gesagt hast, ja, da hat es mir besonders gut gefallen. Jetzt mal wirklich unabhängig von den Resultaten.
Tatsächlich Wimbledon. Ja. Das durfte ich jetzt schon zweimal auch spielen tatsächlich. 2 Jahre am Stück. Und ja, ist einfach was ganz Besonderes, was ich finde, was die anderen Turniere nicht haben. Du spielst auf Rasen, das ist alles weiß, du darfst nur weiß anziehen. Und es ist einfach diese Klasse, die Wimbledon hat, die andere Turniere nicht haben. Deswegen ist für mich mit Abstand Wimbledon mein Lieblingsturnier. Aber so US Open oder Australian Open von der Atmosphäre sind auch einfach mega. Mhm.
Du hast die ITF-Turniere angesprochen, Monastir gewonnen, da waren auch welche dabei, so mit Satzrückstand, wo du dann Matches noch gedreht hast. Würdest du sagen, das ist auch eine wichtige Stufe, dass man sagt, na, also so in der Entwicklung, dass man sagt, ja, ich kann auch solche Matches gewinnen, wo ich dann vielleicht von Beginn an jetzt nicht einfach Flow durch habe?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auf der Herrentour, vor allem wenn du auf dem Level jetzt hier auch spielt. Ich meine, da können alle mega, mega geiles Tennis spielen. Manche haben Up and Downs, bei manchen ist das konstante Level einfach diese Aufgabe, die du hast im Match. Ja, und da einfach dran zu bleiben und dann auch irgendwo im Hinterkopf zu haben, dass egal was passiert, du erstmal das Spiel drehen kannst oder wenn du Satzrückstand hast oder Breakrückstand, dass du einfach diese Fähigkeit hast, da zu bleiben, mental, wenn du es halt akzeptierst und es auch mega willst. Und ich denke, dass das auch jetzt in Zukunft immer noch ein wichtiger Schritt ist, den wir auch ausarbeiten können. Jetzt ab und zu habe ich schon bewiesen, aber einfach durchgehend dieses Gefühl zu haben, dass egal, was eigentlich in dem ersten Satz oder anderthalb Sätze lang passiert, dass du immer noch angreifen kannst.
Mhm. Du hast schon gesagt, wie geht's weiter? Wie sieht der Fahrplan aus?
Ja, ich mache mir gleich auf den Weg nach München. Da ist das 15.000 in Oberhaching. Und genau, dann habe ich 2 Wochen Training und dann stehen wieder 2 Challenger im Block in Fujairah. Das sind 2 50.000er, so wie hier in Koblenz. Und genau, da fliegen Nils und ich hin mit Petschner zusammen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall mega. Ich glaube, es wird ein cooler Trip. Und yes.
Sehen wir uns vielleicht noch an der Tennis-Base und gute Reise auf jeden Fall in die UAE. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass er vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat, sich anzupassen an die Challenger-Welt als andere aus dieser Altersklasse, aus der deutschen Altersklasse. Mhm. Aber ich finde, er macht das schon sehr gut. Ich habe ihn jetzt 2-3 Mal dieses Jahr schon gesehen auf Future- beziehungsweise auf Challenger-Turnieren. Und ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Gegen Pavel Kotov hatte er am Ende im zweiten Satz keine Chance. Er spricht ja auch darüber, dass es enger war, als es das Ergebnis aussagt. Aber trotzdem, wie er gegen Uchida gewonnen hat, gegen Patrick Zaray, Spieler, die schon wirklich deutlich länger auf der Tour sind, das fand ich schon beeindruckend.
Warum? Hast du oder siehst du ihn oder hast du ihn schwerer gesehen als vielleicht andere?
Ja, ich hab gedacht, so mit der einhändigen Rückhand wird er sich anpassen müssen. Das werden dann seine Gegner zum Beispiel nutzen können, um die so ein bisschen auszumanövrieren, beziehungsweise um diese vielleicht sogar Schwäche bei höheren Rückhandbällen, um das vielleicht anzugreifen. Ich finde, er macht in den Matches, in denen ich ihn gesehen habe, machte er jetzt einen sehr erwachsenen Eindruck, einen Eindruck, dass er dazugehört, dass er nicht in irgendeiner Weise noch 2 Stufen dahinter ist. Und da habe ich gedacht, da bräuchte er vielleicht ein bisschen mehr Anpassungszeit und bräuchte vielleicht mehr Zeit noch, um sich an dieses Level zu gewöhnen. Und ich finde, da hat er schon einen Sprung gemacht jetzt im letzten Halbjahr.
Ja, mich hat so beeindruckt vor allem, dass nicht nur vom Spielerischen her, sondern auch, dass ja diese psychologische Seite da auch eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, so ein Knackpunkt war halt gerade in der ersten Runde dieses Spiel gegen Petkovic, wo er im Endeffekt sein Gegner ja schon zum Matchgewinn aufgeschlagen hat und dass er das da den Turnaround noch geschafft hat. Und das kennen wir ja aus einigen Events, dass wenn dann so irgendein Match passiert, da wo man dann so, ja, dann nochmal die Richtung dann nochmal richtig ändern kann, in seine Spuren das lenken kann, dass dann auch das einen Einfluss hat auf den ganzen Turnierverlauf. Und ich glaube, das war auch hier so eine Rolle. Und ich bin da voll bei dir. Ich fand das sehr beeindruckend, was er diese Woche geschafft hat. Man muss dazu sagen, Pavel Kotov, der am Ende ja dieses Turnier gewonnen hat, der kommt ja schon auch aus einer anderen Kategorie. Ne? Der war mal Top-50-Spieler, das darf man nicht vergessen.
Genau.
Das ist ein bisschen untergegangen, finde ich, auch bei den ganzen Turnieren. Ne? Also da hat man natürlich viel über die deutschen Spieler gesprochen. Man hat auch gesagt, naja, da ist jetzt keiner, der irgendwie in den Top 150 ist, die in diesem Draw mit drin sind. Aber dass Pavel Kotov einer ist, der schon mal Top 50 war, das darf man nicht vergessen.
2024 noch dritte Runde bei den French Open gespielt.
Ne? Ja. Und das merkt man natürlich. Und ich bin da auch total d'accord mit ihm. Das Ergebnis war deutlicher, als das Match es tatsächlich war. Aber man hat gesehen, da fehlt vielleicht noch ein Sprung. Aber ich sehe den Max tatsächlich wirklich auf einem sehr guten Weg. Und ja, im Moment macht er da einen richtig guten Job. Interessant wird dann so ein Turnier jetzt. Ich glaube, er spielt in Oberhaching die Woche.
Mhm, genau.
Und da wird es dann mal sehen, wie er dann mit seinen Kollegen dann aus der Altersklasse und so weiter, wie dann eben da das Abschneiden aussieht. Ja, bin sehr gespannt, wie das bei ihm weitergeht. Aber das war heute schon, diese Woche, das war schon mal ein wichtiger Schritt.
Ja, wie es bei ihm weitergeht, das ist auch spannend, was Tom Gensch angeht, der hier in das Finale eingezogen ist. Tom Gensch mit Siegen über Diego de Dura in der ersten Runde, dann Martin Krumich aus Tschechien, dann gegen Florian Broska, der im letzten Vierteljahr auch unglaublich viel gewonnen hat und dann im Halbfinale gegen Christoph Nigrito in 2 Tiebreaks gewonnen. Tom Gensch ist jemand, der mir erst sehr spät aufgefallen ist, weil er quasi keine Juniorenturniere gespielt hat. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, 2019 bei einem Turnier in Mönchengladbach, ansonsten quasi gar keine Junioren gespielt hat und immer auf den 15.000er unterwegs war. Und der klopft jetzt so langsam an die Top 200 ein. Und bevor wir über Tom Gent sprechen, hören wir ihn selber mal im Interview, weil auch das ist ganz interessant. You heard him here first, könnte man fast sagen. Ich glaube, ich würde mal tippen, dass wir den noch nicht häufig gehört haben. Tom Gentsch im Interview mit Florian Heer beim Turnier in Koblenz.
Tom Gentsch, Finalist hier bei den Koblenz Tennis Open. Gerade ein relativ harter Fight gegen Christoph Negrito. Glückwunsch. Was hat den Unterschied in dem Match heute ausgemacht?
Ja, danke erstmal. Ich glaube, der Unterschied war, dass ich in den entscheidenden Momenten vielleicht einen Ticken mehr ready war, den Fight dann anzugehen und einfach dann die richtigen Bälle gespielt habe, klar gewesen bin dann, wenn es eng wurde, und glaube, das hat am Ende vielleicht den Unterschied gemacht, ja.
Er hat am Ende auch ein bisschen physisch Probleme gehabt, war nicht so ganz einsichtig, macht es für den Spieler auf der anderen Seite manchmal auch nicht so ganz einfach, wenn man das nicht einschätzen kann. Wie ist es dir in dem Moment vielleicht gegangen?
Ja, manchmal ist es nicht einfach, aber in dem Fall war ich dann eher noch mehr, sagen wir, ready, dann da genau da zu sein und den Moment vielleicht zu nutzen, wenn man vielleicht erkennt, dass der Gegner nicht mehr bei 100% ist. Und das habe ich dann versucht. Hat auch dann gut geklappt. Ist natürlich immer nicht so schön, das zu sehen, aber man muss dann irgendwie bei sich bleiben und versuchen, für sich sein Ding zu machen und dann sich nicht zu viel davon ablenken zu lassen.
Wenn ich richtig geschaut habe, erstes Challenger-Finale, ein Meilenstein.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt dieses Jahr schon 2 Viertelfinals, letztes Jahr auch schon 3 oder 4, auch einmal Halbfinale. Ja, ist natürlich cool, jetzt vor allem in Deutschland. Ich meine, es sind viele Leute hier und es macht sehr Spaß, hier zu spielen. Und meine Familie ist auch da, ist nicht so weit von zu Hause. Von daher macht es super Spaß und ich freue mich, morgen zu spielen, ja.
Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, aber zuerst mal vielleicht zur letzten Saison. Ich glaube, für viele Tennis-Fans warst du vielleicht auch so einer der Spieler der letzten Saison aus deutscher Sicht. Wenn du das Ganze noch ein bisschen reflektierst, was waren so die Highlights und was war in dieser Saison vielleicht so besonders, dass so den Klick gegeben hat, wo man sagt, jetzt funktioniert es richtig gut?
Ja, ich glaube, ich habe mich einfach spielerisch auf dem Platz ziemlich weiterentwickelt und habe einfach Anfang dieses Jahres leider nicht so gut gespielt, dann aber ab der Asche-Saison so fast aus jedem Match irgendwas lernen können über mich und über mein Spiel, und das habe ich super angenommen und habe mich einfach sehr weiterentwickelt, was das Spielerische betrifft. Und Höhepunkte muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ich hatte eine 17 oder 18 Win-Streak dann im Ende des Sommers. Natürlich dann mit einem bitteren Ende gegen Daderi in Genua. Das war aber ein kleines Highlight auch für mich. Also ein sehr geiles Match, was mir auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, ich habe verstanden, dass ich auf jeden Fall an einem guten Tag, wo ich meine Sachen gut zusammen habe, mit jedem mithalten kann oder auch das Ding gewinnen kann. Und das gibt mir natürlich so eine kleine Zuversicht, wo ich dann sage, okay, warum nicht den nächsten Schritt? Und ich glaube, ich bin jetzt so weit und ich bin heiß zu spielen, heiß auf mehr Matches zu gewinnen, und ja.
Das Match in Genua, ich kenne das Turnier, war da auch schon eigentlich super Atmosphäre, oder? Also war das wirklich so ein Highlight-Match für dich, wo du sagen würdest, das war bisher so eines, das, was man da herausspielen kann?
Ja, ich muss sagen, es war schon, ich war ein bisschen angespannt vorher. Es ist natürlich gegen Top 30 Mann, dann gegen alle Italiener, gegen dich 3000 Leute, volles Stadion. Es war schon, war ich ein bisschen angespannt, das habe ich sonst eigentlich nicht. Aber das war schon was Besonderes, und dann so gut zu spielen, macht natürlich auch Spaß, wenn du vom Platz gehst und die Zuschauer alle aufstehen, klatschen. Das ist natürlich, krieg Gänsehaut, wenn ich mir das nochmal anschaue. Aber es war eine super, super geile Erfahrung, ja.
Jetzt hast du schon gerade so ein bisschen gesprochen, dass du selber zu deinem Tennis gefunden hast. Wie würdest du denn deinen eigenen Spielstil beschreiben?
Ist offensiv, aber auch sehr variabel. Das mal so ganz kurz und knapp gesagt. Ja.
Wo sind die Stärken und woran müsste man vielleicht noch ein bisschen arbeiten?
Schlagstabilität muss einfach noch mehr gearbeitet werden, dass ich noch mehr Konstanz in meinen Schlägen habe, Stärken, Aufschlag, Vorhand, alles was nach vorne ist, in Richtung Netz, ist alles top. Ich denke, so alles, was aus dem Lauf ist, kann man noch ein bisschen verbessern. fitnesstechnisch geht auch noch einiges. Im Kraftbereich sind wir gerade viel am Arbeiten und auch Ausdauerleistung ist deutlich besser geworden. Und ja, da muss ich einfach noch ran, weil wenn man das auf noch eine längere Distanz gegen solche Jungs spielen will, dann muss man einfach für jeden Punkt ready sein und da, ja, dann kommt es dann auf jede Kleinigkeit an, ja.
Kannst du ein bisschen was erzählen über deine Trainingssituation? Wo bist du stationiert? Wie läuft das bei dir ab?
Also ich wohne in der Nähe von Düsseldorf und ich trainiere am Bundesstützpunkt in Kamen beim Jan Feldhuis vom DTB und das jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Und wir haben echt zusammen einen sehr, sehr guten Schritt gemacht und es läuft ja nach wie vor auch ziemlich gut. Bin dann, wenn ich zu Hause bin, bin ich immer dort. Mache manchmal auch am Wochenende das, dann was mit meinem Papa. Die sprechen sich dann ab und das funktioniert super.
Ich glaube, in Duisburg geboren, ist das richtig?
Ja.
Der Papa hat auch gespielt, oder? Also ist auch Tennisspieler?
Ja, genau. Also Papa hat auch mal ganz gut gespielt. Ich glaube, so irgendwie müsste Regional oder zweite Bundesliga sowas gewesen sein. Spielt auch noch für Bredner jetzt, glaube die höchste Klasse, Herren 50. Also er kann noch okay einen Ball spielen, deshalb ist es okay, manchmal so als Trainingspartner aus einer Ecke. Aber kennt sich natürlich auch gut mit Tennis aus, versteht mich ja, versteht mein Spiel, weiß, was ich brauche, was ich auch in richtigen Momenten brauche und das hilft natürlich immer.
War dann vielleicht auch das Eintrittstor vielleicht auch zum TC Bredeney, wo du ja dann auch Bundesliga spielst, oder?
Ja, da habe ich ihn tatsächlich so ein bisschen mitgezogen. seine Mannschaft hat sich bei meinem Heimatclub, wo ich angefangen habe, so ein bisschen aufgelöst und er wollte dann nochmal was Neues ausprobieren und dann hat er sich da ein bisschen integriert, aber ja, genau.
Aber war dann auch vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass du überhaupt mal als kleiner Junge mal zum Tennisschläger gegriffen hast?
Ja, wahrscheinlich schon. Also erst von meinen Eltern aus und dann wo ich dann ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickelt habe, war dann von meinem großen Bruder aus, weil wir uns dann immer so ein bisschen gebettelt haben und irgendwann ist es mir auf den Nerv gegangen, dass er immer besser war als ich und dann hat sich das so entwickelt, ja.
Gab es auch, ja, Role Models, gibt es auch Vorbilder, die du irgendwie gehabt hast?
Früher fand ich Nadal immer gut als Fighter und klar, Federers Eleganz natürlich immer unglaublich zu, ja, so anzuschauen, auch wenn da wahrscheinlich ein Riesenhaufen Arbeit hintersteckt. Man vielleicht nicht so gesehen hat. Aber ja, das ist es so.
Also bestimmte Vorlieben, wenn es Belege gibt. Ich habe auch vorhin gerade mit Max Schönhaus noch gesprochen. Eine Besonderheit hier jetzt bei den Koblenz Tennis Open ist, dass der Court rot-orange ist, ich weiß nicht, wie es genau bezeichnet, was ja auch recht ungewöhnlich ist für so einen Hallenbelag heutzutage. Jetzt mal abgesehen von der Farbe, aber was sind so deine Lieblings-Surfaces?
Ja, die Farbe ist, also es läuft bisher ganz gut, deswegen stört mich das jetzt nicht. Ich spiele sehr gerne auf Asche und aber auch draußen auf Hardcourt. Jetzt erst Finale, glaube ich, in der Halle. Tut mir, glaube ich, auch gut und gibt mir auch so eine Bestätigung, dass ich weiß, dass ich es auch hier kann. Und aber am liebsten gerne auf Asche.
Ja. Darauf wahrscheinlich auch groß geworden, ne? Also demnach liegt am nächsten.
Ja, genau.
Jetzt mal abseits vom Platz, was sind so Dinge, mit denen du beschäftigst, was sind Hobbys, die du hast?
Ich beschäftige mich tatsächlich sehr, sehr viel mit Tennis einfach und wenn ich immer nicht auf dem Platz stehe, bin ich viel mit Freunden, mit meiner Familie, ich mache viel mit meinem älteren Bruder, wir stehen uns sehr nahe, war auch gestern hier, komm morgen glaube ich auch und ich habe 4 Geschwister und da machen wir eigentlich viel so spezifische Hobbys. Ja, bleibt wenig Zeit für, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche die Zeit immer zu Hause so zu nutzen, dass ich viel mit meinen Freunden und Familie mache. Ja.
Und es ist jetzt Samstagnachmittag, es läuft Bundesliga, da bist du relativ entspannt. Kein Fußballfan.
Ich bin auch Fußballfan, Fortuna Düsseldorf. Saison läuft leider nicht so gut, aber jetzt langsam kriegen sie die Kurve. Also ich hoffe, dass die Jungs es nochmal gut machen diese Saison.
Jetzt geht es morgen gegen Pavel Kotov, ein erfahrener Spieler. Ihr kennt euch, glaube ich, nicht, habt zumindest nicht gegeneinander gespielt. Wie geht man es an?
Wir kennen uns persönlich nicht. Mein Trainer kennt ihn natürlich ein bisschen, hat viel Erfahrung und ist natürlich ein erfahrener Spieler, ja, auch, glaube ich, schon Top 50. Ich glaube, kämpft sich gerade so ein bisschen zurück und wird ein schwieriges Match. auch als Spielertyp habe ein bisschen geschaut, aber es ist interessant. Ich würde versuchen, alles zu geben, was ich habe, und dann schauen wir, was passiert.
Und letzte Frage, schon ein bisschen fahrplantechnisch, wie schaut das Schedule bei dir aus die nächsten Wochen?
Ist noch unklar, tatsächlich. Also ich werde jetzt wahrscheinlich entweder eine oder zwei Wochen trainieren hier nach. Oder nächste Woche noch in Teneriffa spielen. Ist aber noch unklar. Und danach ist tatsächlich noch nichts geplant. Überlegen wir, ob wir dann raus oder in die Halle gehen. Aber es ist noch nichts konkret geplant.
Sicher. Ich wünsche schon mal viel Erfolg für morgen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wann ist dir Tom Gentsch zum ersten Mal aufgefallen?
Tatsächlich letztes Jahr, als ich die Ergebnisse durchgegangen bin. Ne? Und you heard him here first. Also für mich war es eine Premiere. Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen. Ich kannte ihn vorher nicht. Und also das gleich vorweg. Super cooler Typ, sehr relaxed. Ne? Hat man, glaube ich, dann auch im Interview gehört. Das macht er da sehr, sehr souverän. Und ja, es waren die Ergebnisse letztes Jahr. Für mich war er einer der Spieler, der deutschen Spieler im vergangenen Jahr mit 4 ITF-Turniere, die er dort gewonnen hat und seinem Ranking immer eben weiter nach oben kam. Und war ja da unter, glaube ich, 270 oder irgendwas, waren die Höchstplatzierungen, die er da gehabt hat. Und ist da natürlich jetzt auch nochmal wirklich einen Sprung nach vorne gekommen, hat das Semifinale in Genua gespielt. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen im Interview gegen Daderi, was ja dieses Turnier in Genua ja eines der größten auf der Challenger Tour ist, auch von der Atmosphäre her genial ist. Und wenn du natürlich da mal in so einem Hexenkessel da auftrittst, das
gegen den Italiener?
Gegen den Italiener. Ist natürlich schon was Besonderes und ich glaube, das Match ist mir, hat er ja auch gesagt, wirklich in Erinnerung geblieben. Ja, das waren so die ersten Male, wo ich tatsächlich auf Tom Gentsch eben aufmerksam geworden bin. Ich konnte ihn oder habe ihn, wie gesagt, sind nie über den Weg gelaufen und bin froh, dass es jetzt hier in Koblenz passiert ist. Auch wenn das, ja, am Ende war es dann ein bisschen bittersüß, muss man schon sagen. Er war doch sehr niedergeschlagen. Family war vor Ort und das ein oder andere Tränchen ist da schon geflossen, da während der Siegerehrung 2 Championship Punkte dann auch gehabt war, hatte wirklich Kotov am Rande der Niederlage.
Ja.
War ein Break vorne im dritten Satz. Also wäre natürlich viel drin gewesen und dadurch, dass es dann so eng war, war es dann natürlich auch eine richtig, ja, eine richtig taffe Geschichte am Ende für ihn. Aber ja, musste das dann auch wirklich wegstecken und glaube ich, hat das dann auch gut gemacht. Hat sich dann, glaube ich, am nächsten Tag dann schon nach Tenerife begeben und tritt jetzt dort beim Challenger an. Ich glaube, das Beste, was er machen kann, ist gleich nächste Turnier spielen und ja, dann gar nicht lange drüber nachdenken. Aber auch das ist, glaube ich, ein richtig guter Start ins Jahr. Erste Challenger-Finale und das auch noch eben daheim, mehr oder weniger. Das gibt dann auch nochmal richtig Motivation. Bin sehr gespannt.
Und er ist jetzt...
Ich bin sehr gespannt auf seine Saison. Ja, also ich werde ihn jetzt... Wir werden ihn ganz sicher weiter verfolgen.
Das auf jeden Fall. Er ist jetzt ganz knapp an dieser magischen Grenze dran für Qualifikationsturniere für Grand Slams. Mhm. Also im Moment, der offizielle Weltranglisten-Ranking ist 251. Und ich hätte jetzt gesagt, in Melbourne war 235, glaube ich, das Cut-off-Date für, oder das Cut-off-Ranking für die Qualifikation. Also er ist nicht weit davon entfernt. Er, Patrick Zaray, mit dem wir ja letztes Jahr dann auch gesprochen haben, die beiden sind so auf der Schwelle, dann vielleicht in diesem Jahr ihr erstes Qualifikationsturnier für einen Grand Slam zu spielen. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte und das ist dann ja immer auch noch so ein bisschen Karrierebeschleuniger für viele, weil man ein bisschen mehr Preisgeld bekommt, weil man sich vielleicht dann auch so ein bisschen nach vorne spielt, weil man merkt, man hat diesen Wettbewerb dann, 3 Runden muss man überstehen, dann kommt man an tatsächlich für Challenger-Spieler sehr, sehr dicke Kohle ran. Ich glaube, das könnte dann nochmal so ein Spin geben und so einen Schub geben. Er ist jetzt erst 22 Jahre alt und wie gesagt, er ist sehr, sehr unauffällig durch diese Weltrangliste gegangen, weil wir ihn bei den Junioren quasi nicht gesehen haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie es dann jetzt weitergeht mit Tom Gentsch. Der hat hier das Finale erreicht und du hast es gerade gesagt, er hat es mit 2 Championship Points verloren gegen Pavel Kotov. Pavel Kotov ist hier als Alternate reingekommen. Der hatte gar nicht gemeldet für dieses Turnier, ist dann als Alternate reingekommen und hat aber das Turnier mal so richtig auf links gedreht. Gegen Barroso Campos in der ersten Runde, gegen Zdeněk Gola in der zweiten Runde, den an 1 gesetzten Max Rehberg hat er im Viertelfinale besiegt, Max Schönhaus im Halbfinale und dann hat er sich Tom Gentsch vorgenommen. 3 deutsche Spieler hat er auf dem Weg zum Turniersieg dort aus dem Weg geräumt und das Siegerinterview mit Pavel Kotov, das hört ihr hier.
Double congratulations. Big win here in Koblenz. First of all, what a final. What made the difference in the end?
Thank you very much, first of all. Yeah, was a great match. You know, I just tried to stay consistent at the end, and I was maybe somewhere a bit luckier because I won just in 1 point. So that's it, you know. All tennis is about a couple points, couple most important points, and here I won this match. Sometimes I lose, so that's it.
You already mentioned it during the trophy ceremony. You played here in Koblenz 2019, the semifinals. Now you're back winning your title. You said mission completed now. Is it correct?
Yes, all correct. because yeah, as I said, it was my first big result on Challenger Tour. It was semifinal. And yeah, after I think I played one more time in 2020, I lost first round. And then I played, you know, higher categories because I was a bit higher in ranking. And now I'm really happy that I came back and I was able to play five matches in a row, to win five matches in a row. And yes, I hope to stay healthy and to show much more great matches like this.
Okay, and finally, how will celebrations look like tonight?
Just maybe I will go to have one cup of coffee and that's it, because I next week I play in Po, and I will try to do my best in Po as well.
Wish you all the best, safe travels.
Thank you.
Wir haben es eben schon gesagt, er war Top 50 Spieler, aber weißt du, warum ich ihn am lebhaftesten in Erinnerung habe?
Wo oder wann?
Waren, also letztes Jahr, Koron Tomote hat letztes Jahr gesagt, dass er Morddrohungen von Pavel Kotov auf dem Platz erhalten habe.
Ich hab mir auch nochmal überlegt, ich muss dazu sagen, ich wollte tatsächlich nach dem Halbfinale, wollte ich mich eigentlich mit ihm treffen, wir haben uns dann aber irgendwie verpasst und weiß ich nicht, ob ich dann nochmal sowas rauskramen wollte. Ich glaube, es ist ein T-Classic und mag dann da auch irgendwo in dem Bereich, glaube ich, auch enden und gut ist. Also was da dran ist, weiß ich nicht. Weißt du da mehr? Also ich glaube, es wurde ja nie irgendwie bestätigt von irgendeiner Weise.
Nee, ich will da jetzt auch, das ist auch eher eine interessante Geschichte für so Leute, die auf Gossip stehen. Aber mich interessiert oder mich würde tatsächlich interessieren, was mit ihm passiert ist, weil er im letzten Jahr wenig gespielt hat. Er war verletzt. Er hat zwischen März und, ich sag mal, Oktober quasi fast kaum gespielt, zwischen Juni und September gar nicht. Ganz viele frühe Niederlagen dann auch immer gehabt und hat sich anscheinend verletzt durch den Sommer geschleppt und dann hat er irgendwann im September gesagt, okay, das bringt jetzt so nichts und ist dann, hat dann mal ein paar Wochen ausgesetzt. Aber den hat es schon übel getroffen in der Weltrangliste.
Ja, also ich hatte, wie gesagt, dann nur tatsächlich Zeit mit ihm, kurz nach dem Finale zu sprechen und naja, weißt ja selber, nach dem Finale ist dann immer auch Halligalli, selbst bei den Challengern, da ist dann keiner mehr irgendwie natürlich für längere Gespräche, weil er hat ja nur eben gesagt, dass er eine Handgelenksverletzung hatte, dass er jetzt wieder fit ist und mehr weiß ich im Moment auch nicht, aber ich kann vielleicht noch eine Geschichte auspacken, weil Kotov und Koblenz, er hat ja gesagt, für ihn ist es jetzt Mission completed, hat er gesagt, er hatte noch eine Rechnung im Endeffekt mit Koblenz offen, er stand dort 2019 schon mal im Halbfinale und ich war da auch vor Ort und da ist er mir wegen was ganz anderem aufgefallen, weil er ist, glaube ich, er ist mit seiner Mama immer unterwegs und die hat dann immer so auch so ein Amulett, das er da gerne auch immer irgendwie so zwischen den Zähnen da mal hat und da irgendwie das wahrscheinlich auch als Glücksbringer mit einsetzt. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie damals immer die Seite gewechselt hat. Und zwar, sie stand immer auf der Seite, wo Pavel gerade war. Also sie hat die Seitenwechsel mitgemacht. Und das fand ich damals sehr einprägsam. Und das war so meine allererste Erinnerung an Pavel Kotov. Das macht sie jetzt nicht mehr. Hat also diesen Coaching-Sitz, wo sie dann einen festen Platz hat da. Aber sie ist natürlich immer noch sehr, sehr nah dran, kümmert sich da um alles. Na? Also macht dann auch die Arbeit im Hintergrund, kümmert sich um die Shuttle. Na? Also ist so typische ja, Sohn, Mama-Beziehung, die dann natürlich da auf der Tour ist. Da gibt's ja so ein Paar. Aber im Endeffekt, ist das ganz nett. Und so ist er mir eigentlich zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen. Er gilt ja auch immer so ein Spieler, der, sagt man so von außen, der jetzt nicht immer so das Gardemaß eines Profisportlers hat, ne? Um es mal so auszudrücken, in Bezug auf seiner Fitness, ja. Ne? Also, aber auch das sind so Sachen, wenn man dann die Rallyes teilweise gesehen hat. Dieses Finale gegen Tom Gensch, das war teilweise wirklich hochklassig. Da waren richtig spektakuläre Rallyes dabei. Also wer da noch eine Chance hat, nochmal reinzuschauen, macht das gerne. Das war echt ein tolles Finale. Und da hat man auch gesehen, der ist natürlich topfit, der Typ, ja. Aber das ist so ein bisschen, wo hat man das auch gehabt? Immer so Diskussionen bei Dominik Stricker oder sowas, hat man ja immer so ein bisschen darüber gesprochen, wurde da mal gerne immer darüber gesprochen, ist der so 1000%ig fit, ne, und so weiter. Weiß ich nicht. Mag dann vielleicht bei einem Grand Slam Halbfinale im 5. Satz dann vielleicht einen bestimmten Unterschied machen. Auf dem Niveau kann man nur sagen, der ist total fit und der ist jetzt auch wieder auf dem Weg, da wieder nach oben zu kommen. Der ist ja abgerutscht auf, was weiß ich, 470. Deshalb ist er als Alternator auch reingegangen. Also der ist da ja auch wirklich nicht nur spät gemeldet, sondern der ist dort ja fast in dieses Turnier da irgendwie gar nicht reingekommen. Ne? Also das heißt dementsprechend, der war wirklich weg, und aber er war eben schon mal unter den Top 50, und ich glaube, das kann dann relativ schnell gehen, weil die Spielanlage ein bisschen unorthodox, aber effizient.
Also Pavel Kotov hat das Turnier in Koblenz gewonnen. Das Doppelturnier wurde dann gewonnen von Thibaut Coulson und Tymon Loof aus Belgien bzw. der Niederlande. Die haben in der ersten Runde die an 1 gesetzten Alexander Merino und Christoph Negrito besiegt. Das war's schon wieder vom Turnier in Koblenz. Du fliegst jetzt Tom Gensch hinterher.
Ja, hoffentlich ist er noch da vielleicht. Ja. Ich glaube, morgen hat er sein erstes Match. Der hat ja dadurch, dass er das Finale gespielt hat in Koblenz am Sonntag, und das ja auch, wie lange hat es gedauert? Glaube ich, über 3 Stunden oder fast drei Stunden.
Ja.
Hat ja dann eben jetzt sein Auftaktmatch erst am Mittwoch. Wir nehmen am Dienstagabend auf. Es ist also am Mittwoch sein erstes Match dort. Und ja, mal schauen, vielleicht ist er noch da. Koblenz ist für mich auch, vielleicht hört man so ein bisschen, immer so ein Turnier, da ist irgendwie, ich finde es immer sehr zugig in der Halle. Ja, also es ist wirklich, ich finde es da sehr kühl. Ich habe da Leute gesehen, die sind im T-Shirt rumgelaufen. Okay, jeder wie er mag. Für mich war es allerdings wirklich frisch. Und hab dann den einen oder anderen Schnupfen jetzt mitgehört. Jetzt ein bisschen Wärme. Du hast es ja hinter dir. Jetzt muss ich nochmal zurück in die Wärme.
Genau. Und das macht dann auch. Und dann gibt es auch vielleicht nächste Woche dann wieder eine Challenger Corner.
Weil
nächste Woche gibt es nämlich keine Sendung von, kein Podcast von Chip in Charge. Da müssen wir uns dann auf die Challenger Corner nächste Woche freuen bzw. vertrauen. Das war's von der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks sein, und folgt uns bzw. TennisTourTalk.com auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das Projekt Chip and Charge Challenger Corner auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, freuen wir uns drüber. Dann gibt es die Links dazu zu Steady und PayPal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht, und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert.
Auf meinsportpodcast.de